Economic Challenges, der Handelsblatt Ökonomie Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert. Ich grüße dich aus Brüssel heute.
Danke. Oh ja, das passt auch zu dem heutigen Thema. Nämlich am 17. und 18. fand ja eine Sondersitzung des Europäischen Rates, also der Regierungschefs der EU-Staaten statt. Und dort sollte es ja darum gehen, Prioritäten zu setzen, also eine Agenda für die Ziele der kommenden 5 Jahre. Nämlich es ist ja dort ein neues Programm, also rausgekommen oder publiziert worden. Also die neue strategische Agenda der Jahre 2024, 2029. Und das Bemerkenswerte ist, das ist ja die erste Agenda, die ja eigentlich während eines militärischen Konfliktes, in den auch die meisten EU-Staaten verwickelt sind, herausgekommen ist. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass also diesem Aspekt jetzt eine besondere Bedeutung beigemessen wird, was aber nicht der Fall war. Was ist denn dein Eindruck, was jetzt die neuen Prioritäten sind?
Ja, die neuen Prioritäten haben sich, als ich das letzte Mal vor 2 Monaten intensiver hier in Brüssel war, ein bisschen angedeutet, dass nach dem New Green Deal vor 5 Jahren von von der Leyen als Überschrift ausgerufen, beziehungsweise war ja auch quasi Auftrag mit Blick auf die Mehrheiten im Europäischen Parlament, nun ein neuer Deal für Wettbewerbsfähigkeit zu schließen ist. Und alle froh sind, hat man den Eindruck, dass es mal wieder um das Wesentliche geht, nämlich um die Frage des wirtschaftlichen Wohlergehens. Wobei das ja nicht per se ein Widerspruch sein muss zu der Frage des Green Deals. Aber die isolierte Betrachtung des Green Deals und auch die Massivität, mit der die EU-Kommission, auch gerade Timmermans, da aufgetreten ist, hat ja manches Goodwill auch zerstört.
Beschädigt, hat
zusätzliche Bürokratie auf den Weg gebracht. Also so, und insofern merkt man, das ist in die Reihe 2 bis 3, wenn nicht 4, zurückgerutscht. Und jetzt kommt Wettbewerbsfähigkeit. Und das Ganze ist natürlich in dem Internal Paper, was es da so gibt, was rauskam, nicht ausgearbeitet. Das sind Überschriften, da guckt man interessiert hinein und stellt aber schon fest, dass auch eine Strategic Action in Security and Defense adressiert wird. Also insofern ist das schon mit drin. Es ist auch drin, a comprehensive approach to migration. Also insofern, anders als vor 30 Jahren, man könnte ja quasi sagen, es ist ein Déjà-vu, denn Mitte der 90er Jahre, das war ja die Hochzeit der Debatte um die Wettbewerbsfähigkeit, hat ja damals schon mal einen EU-Auflauf gegeben, nämlich die EU Competitiveness Advisory Group ist da eingerichtet worden und sollte fortlaufend betrachten, was da so passiert. Natürlich war dieser jetzige Sondergipfel auch überschattet durch den Konflikt im Nahost. Insofern war das ökonomische Thema nicht so bedeutend wie zunächst geplant. Und auch der Bericht von Enrico Letta, der ja zum Binnenmarkt beauftragt ist, Mario Draghi zur Wettbewerbsfähigkeit, der soll ohnehin erst im Sommer kommen, liegt auch noch nicht vor, der von Letta. Also insofern war das so ein Zwischenstep. Aber ich finde es eigentlich erstmal interessant, auch aus unserer ökonomischen Diskussion, Bert, wenn wir das mal zurückdenken, 1994, 95, also diese Hochphase des Paradigmas internationale Wettbewerbsfähigkeit war ja damals durchaus heiß diskutiert. Sind Volkswirtschaften, ob jetzt nun im Sinne eines Einzelmitgliedstaats oder der Europäischen Union überhaupt in der Kategorie der Wettbewerbsfähigkeit zu betrachten? Paul Krugman hat ja damals mit seinem Artikel Competitiveness, a Dangerous Obsession, davor gewarnt. Das könnte man nicht tun, wenn man das nochmal liest, was er damals gesagt hat. Man das ja im Wesentlichen handelstheoretisch unterlegt, weniger mit Blick auf Kapitalallokation und Kapitalströme und Direktinvestitionen, über die wir jetzt
ja auch
hier sehr besorgt
sind. Ja, aber das war doch der große Fehler. Natürlich konkurrieren Staaten übereinander um mobile Produktionsfaktoren.
So ist es.
Das ist das Wettbewerbsfeld der Staaten. Das ist sogar das zentrale Wettbewerbsfeld der Staaten.
Interessant, deswegen glaube ich, würde Krugman auch den Artikel jetzt nicht nochmal so schreiben. Er hat damals, sein Argument war ja, dass der Fehler, Staaten mit Unternehmen zu vergleichen, würde ja schon daran sichtbar, dass Unternehmen untergehen könnten, sie könnten Insolvenz gehen, sie könnten Konkurs gehen, sie können aus dem Markt verschwinden. Staaten relativ selten. Gut, die DDR ist mal verschwunden, aber das war so ein Sonderfall. Der Punkt an sich macht aber das Argument, was du ja auch adressierst, nicht verkehrt. Und das ist ja genau das, was wir uns auch anschauen müssen, wenn wir uns mal betrachten, dass das Bruttoinlandsprodukt in Kaufkraftparitäten vor 20 Jahren in der EU spürbar höher war, dort ein bisschen höher als in den USA, und dass sich seit 2019 gedreht hat, dass Bruttoinlands- und Kaufkraftparitäten in den USA größer ist.
Und kann man sagen,
sie haben auch ein anderes Bevölkerungsprofil, da arbeiten auch mehr mit. Aber in Kaufkraftparitäten ist das ja trotzdem schon mal ein Hinweis. Das heißt, das, was eigentlich vor 3 Jahrzehnten beauftragt war, Produktivität, Effizienz, Rentabilität, sind, glaube ich, die richtigen Stichworte auch jetzt. Denn der New Green Deal muss ja finanziert werden. Das ist ja die, wo viele immer denken, das fällt dann vom Himmel, weil das alles moralisch so richtig und gut ist und auch natürlich von der Sache begründet ist, die Klimaneutralität, aber es muss ja gemacht werden.
Es muss gemacht werden, aber trotzdem, glaube ich, muss man auch berücksichtigen, dass sich die Rahmenbedingungen deutlich geändert haben. Ja. Es hat noch nie eine Situation gegeben, wo also die Mehrzahl der EU-Staaten in einen massiven militärischen Konflikt involviert sind. Deswegen hätte ich gedacht, dass die uralte Idee der europäischen Armee, zumindest nicht dem Namen nach, aber die Idee nach hochgezogen wird, weil da die größten Rationalisierungsreserven und Sparpotenziale drin sind. Wir leisten uns also ein X-faches der Waffensysteme und. Wir schaffen uns nicht die, sagen wir mal, 3% oder die 2% zu realisieren. Also dass dieses wirklich wichtige Thema vor diesem neuen geostrategischen Hintergrund nicht thematisiert worden ist, das wundert mich eigentlich ein bisschen.
Ja, Bert, wir haben ja beim letzten Mal klar über die Verteidigungsausgaben auch die europäische Logik und wir haben ja lange dafür geworben, auch als ein Thema der europäischen fokussierten Kooperation im Verteidigungsbereich zu sehen. Stimmen wir dir zu. Auf der anderen Seite ist so ein erstes Papier natürlich schon mal danach zu gewichten, was sind die großen Überschriften. Und wenn du mal die 3 Kapitel nimmst in diesem Outline der Strategic Agenda, dann ist das erste Strong and Secure Europe. Da geht es dann um die Migration. Es geht um Coherent and Influential External Action, die genannte Security
Stelle
Defense.
Kommt schon.
Dann kommt Prosperous and Competitive Europe. Und drittens ist es Free and Democratic Europe. Also von den Schwerpunkten ist es schon interessant und lässt vielleicht doch erwarten, dass beim Thema Verteidigung mehr kommt, aber machen wir uns nichts vor. Das scheitert immer an den nationalen Interessen der Rüstungsindustrie, der nationalen Systeme. Da macht man eher mehr in der Form als anders. Und dass wir hier nicht gut aufgestellt sind, auch wir hatten ja auch erwähnt, glaube ich, die European Defence Agency, das ist ja alles nett, aber trägt nicht das, was eigentlich gemeint ist, mit, wenn du sagst, Verteidigungsunion oder halt mehr als Säule. Und trotzdem würde ich immer jetzt nach dem Papier argumentieren, es gibt doch ein Bewusstsein darüber, dass das vor die Frage des Prosperous and Competitive Europe zu setzen ist. Also muss das offensichtlich an den Anfang gestellt werden. Und das ist schon, finde ich, ein Stück weit Schwerpunkt Veränderung. Also das macht mir ein bisschen Hoffnung.
Hoffnung.
Ich meine, Hoffnung. Das muss man ja in Europa auch mal haben. Klar ist, Europa kostet was, aber Europa nicht zu haben, kostet sehr viel mehr. Und das kann man beschreiben, das ist auch vielfach analysiert. Aber das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Ich meine, du sagst, das wird diskutiert in einer Zeit, wo wir diesen militärischen Konflikt haben. Du kannst aber auch sagen, es wird diskutiert in einer Zeit, wo wir ökonomisch ziemlich schwach dastehen. Also man kann zwar sagen, im Augenblick lichten sich etwas die Konjunkturindikatoren, aber niemand geht davon aus, dass das zu einer boomenden europäischen Ökonomie führt, die jetzt da mit 3% oder mehr real wächst. Da ist also noch ein langer Weg hin. Das heißt, da ist Mühsal erstmal angesagt. Und insofern ist das Arbeiten im Weinberg des ökonomischen Herrn.
Oh, ja.
Ich wollte auch mal so, du hattest letztens das mit der Diagonale im Parallelogramm und das habe ich jetzt mal mit dem Weinberg ein bisschen gekontert. Aber dieses Arbeiten im Weinberg der Ökonomie ist erstmal angesagt. Und da muss, glaube ich, aufgeräumt werden. Und
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company-Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Das ist ja richtig, aber haben wir da nicht einen Zielkonflikt? Auf der einen Seite die wirtschaftliche Potenz der Gemeinschaft zu stärken, auf der anderen Seite weiterhin wirtschaftlich sehr schwache Staaten aufzunehmen. Nämlich, was noch aufgenommen wird, sind ja nicht die Staaten, die das gesamtwirtschaftliche Wachstum der Gemeinschaft treiben, sondern mehr oder weniger Subventionsempfänger werden.
Gut, das haben wir ja auch sehr lange mit den mittelosteuropäischen Ländern gehabt, die dann aber doch einen sehr starken Pfad genommen haben. Und wir könnten uns heute die Europäische Union ohne Polen trotz aller Fragen der Rechtsstaatlichkeit, die es zwischenzeitlich gab, aber auch die anderen Staaten kaum vorstellen. Das ist halt sehr disparat. Auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen, im europäischen Verträgen steht genauso diese Beistandsverpflichtung. Das heißt, faktisch steht so etwas Konkreteres drin und konkreter gefasst als im Artikel 5 des NATO-Vertrages, dass diese europäischen Staaten sich aufeinander verlassen müssen, eine Beistandspflicht haben und denen müssen sich auch alle zeigen. Also insofern, diese Perspektive der Beitrittskandidaten bis hin zur Ukraine, das ist natürlich ein weiter Weg, wenn man allein das Pro-Kopf-Einkommen anschaut. Der anderen Seite, wenn ich mir mal die ökonomische Entwicklung vor dem Krieg anschaue, kann man bei der Ukraine durchaus Hoffnung haben, dass sich da etwas technologiebasiert im Dienstleistungssektor auch stärkt und auch ergibt. Und man sieht ja auch jetzt, dass die durchaus eine sehr handlungsfähige Rüstungsbereich aufgezogen haben, wo sie relativ schnell Dinge auch neu entwickeln konnten.
Eigenentwicklung machen, ne? Ja.
Genau, also insofern ja. Aber ich will noch mal einen anderen Punkt beifügen, Bert, was mir ist aufgefallen, wenn man diese Diskussion führt über Wettbewerbsfähigkeit, dann muss man ja eigentlich auch mal fragen, stimmen eigentlich die makroökonomischen Perspektiven der Geld- und der Finanzpolitik? Wir haben ja eine ganz eigenartige Diskussion, dass es überhaupt gar keine öffentliche Debatte darüber gibt, ob diese Finanzpolitik, wie sie betrieben wird, und ob die Geldpolitik eigentlich zu der Konjunktur- und Wachstumsherausforderung passen.
Passt.
Die Geldpolitik hat jetzt im April nichts gemacht. Wir gehen davon aus, sie macht einen Zinsschritt nach unten im Juni. Das wird eine Entlastung geben und der Zinspfad dürfte auch weitergehen, nach allem, was wir auch in den Forward sehen, was die Preisindikatoren und so weiter angeht, aber auch was die Kapitalmärkte spielen. Die Finanzpolitik ist ja so ein bisschen außen vor, nicht? Man hat Regeln aktiviert, neu, ein bisschen geschmückt, anders gefasst zum Fiskalrahmen. Aber keiner adressiert eigentlich das, was im Kern dieser Wettbewerbsfähigkeit steht und was ja auch ein Makroumfeld letztlich spiegelt, nämlich die Investitionen. Die Investitionen in Europa sind schwach. Eigentlich müssten die Investitionen mit Blick auf das, was im Bereich der Demografie, Produktivitätssteigerung, Stichwort, im Bereich der Dekarbonisierung, Umbau, sehr, sehr viel größer sein. Und das ist aus meiner Sicht der crucial point, über den man reden muss. Denn die Wettbewerbsfähigkeit am Ende des Tages wird ja nochmal die drei Begriffe genannt. Produktivität, ja. Effizienz, Rentabilität über Investitionen getragen. Und die privaten Investitionen sind ebenso schwach, wie unzureichend die öffentlichen Investitionen sind. Und ich glaube, unser Problem ist, wir verstehen im Augenblick empirisch auch oder sehen empirisch zu wenig, was da eigentlich passiert. Ich meine, nimm dir mal folgenden Fall. Du bist in irgendwie einer energieintensiven Branche und eigentlich hat man dir gesagt, du baust jetzt mal um. Mhm. Das war aber mit der Perspektive einer Unterstützung auch verbunden, Wasserstoffwirtschaft, wie auch immer. Und das wird jetzt wiederum in Frage gestellt. Die Frage, was machst du dann eigentlich? Ein Beispiel. Nimm das andere Beispiel, Automobilindustrie. Eigenes Erleben, ich musste die Winterreifen wechseln, war mal im Autohaus, da läufst du rum, da ist kein Mensch, interessiert sich für Neuwagen. Bei der Frage an den Käufer, an den Verkäufer sagt er, ja, wir haben zwar hier ein paar Elektrodinger stehen, aber die Nachfrage ist völlig eingebrochen, will keiner mehr. Jetzt überlegt er, es werden wieder ein paar Modelle doch weitergebaut mit dem Verbrenner. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Augenblick nicht gut in den Griff kriegen.
Es gibt keine Planungssicherheit.
Es gibt keine Planungssicherheit. Also man kann auch sagen, es ist sogar eine Strategieunsicherheit, die über den Begriff der Planungsunsicherheit hinausgeht. Wir bräuchten Erwartungsstabilisierung in der Industrie. Das erleben wir nicht. Wir erleben auch nicht das, was intelligente Industriepolitik heißt. Und insofern ist das so Nirvana, alles soll passieren, aber nichts findet wirklich statt. Und das ist im Kern letztlich dieser Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn die das ernst meinen, dann mal deinen Punkt eingedenk, aber dann müsste man aus dem eigentlichen Linie ziehen, aus dem Green Deal zu dem New Deal für Wettbewerbsfähigkeit. Gut, und das müsste man mal beschreiben.
Und man muss natürlich auch sehen, dass, sagen wir mal, wir natürlich die EU in den Vordergrund stellen. Aber de facto haben wir doch letztlich einen Flickenteppich von Nationalstaaten, die ihre eigene Politik machen. Wenn ich beispielsweise nur nach Frankreich schaue, Herr Macron will partout das Land modernisieren auf Schulden, auf Teufel komm raus. Und die andere, sein Gegenspieler, will genau das Gegenteil. Das heißt, hier hat man auch eine staatsinterne Blockade, die sich natürlich dann fortsetzt auf die Gemeinschaft. Deswegen habe ich nicht so große Hoffnung wie vielleicht du, dass dieses neue Programm wirklich umgesetzt wird. Ich glaube es einfach nicht.
Ja, nein, du hast einen spannenden Punkt. Und wenn man mal Frankreich mit Deutschland vergleicht, hat jedes Land seine Blockade. Ne? Ja. In Frankreich bei der hohen Schuldenstandsquote Richtung 100 ist das in der Tat auch eine große Herausforderung. Schon ein bisschen herauszuschneiden führt zu Problemen. Bei uns läuft die Schuldenstandsquote Richtung 62. Und die Frage ist, wo ist eigentlich unser Problem? Und ist die Blockade, die der Bundesfinanzminister auslöst, und als müssten wir Austeritätspolitik betreiben, ist das die richtige Antwort in einer Zeit, in der wir stehen?
Das Gleiche in Kleinformat, nicht? Was Frankreich also viel massiver hat, haben wir natürlich intern.
Genau, aber vor einem völlig anderen Hintergrund und der Frage, was ist eigentlich der Druck? Und ich meine, internationale auch Organisationen, auch internationale Ökonomen fragen sich ja, was machen die da eigentlich in Deutschland? Aber die Frage, die dahinter steht, ist ja eine, die ich interessanterweise auch in den Zeitungsartikeln sagen wir mal, am Rande finde. Also da wird gesagt, Wettbewerbsfähigkeit gut, auch dass Europa endlich mal drauf schaut, das ist vergessen worden, alles richtig. Und da muss uns mehr einfallen, als wir bisher tun. Und dann guckt man in die USA und verweist auf China. Dann stellt man fest, in beiden Volkswirtschaften große Subventionskulissen aus unterschiedlichen Quellen. In USA der Inflation Reduction Act, in China die Subvention der Zentralregierung wie der Regionalregierungen. Und dann heißt es am Ende meistens die Artikel, aber die Antwort kann nicht Subventionierung sein. Ja, dann ist ja die Frage, was ist denn dann die Antwort? Ist es ein normaler Strukturwandel, würde ich auch sagen. Dann machen wir, das können die Länder und können auch nur die Länder ein bisschen Steuern senken, deregulieren, soweit alles gut. Aber dieser Strukturwandel per Termin zur Klimaneutralität erfordert halt offenkundig eine andere industriepolitische Ausgestaltung, als wir das traditionell kennen und dann auch immer so reflexartig gleich wieder ablehnen. Und die Hoffnung auf generative KI wird es dann auch nicht alles heute und morgen lösen. Also ich finde, wir müssen auch mal eine Klärung der Debatte darüber haben, was ist eigentlich intelligente Industriepolitik im Kern? Auch ein Teil dieser Wettbewerbsfähigkeitsdebatte, wenn es um Investitionen geht, wenn es um die Frage geht, wie wir eigentlich hier mehr Wachstum organisieren in einer insgesamt alternden Gesellschaft. Ich meine, Europa hat unterschiedliche demografische Profile, aber in der Summe
ist es so.
Bleibt es auch so, dass es von Alterung betroffen ist. Also insofern muss man ja der Frage nachgehen, wie man das organisiert. Und ich weiß nicht, geht dir das auch so? Also ich frage mich immer, diese Artikel bleiben immer ohne Antwort, weil wenn das, also alle gucken immer, das ist auch relativ unkritisch, wie toll der Inflation Reduction Act und so, aber wo ist der Rest?
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und es kommt natürlich noch eine Sache hinzu, die wir ungern ansprechen. Auf europäischer Ebene werden große Projekte und Programme zumindest schriftlich hingestellt, aber die Umsetzung lässt auf sich hapern. Und mein Argument ist, die EU machte dann immer nur Fortschritte, wenn Frankreich und Deutschland zusammen agieren. Und gegenwärtig haben wir ja ein Konflikt zwischen beiden Staaten. Eindeutig auch ein wirtschaftspolitischer Konflikt. Also ich glaube, dass das Verhältnis, das ist meines Erachtens, das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich ist entscheidend für die EU, war selten so schlecht, wie es heute ist.
Das ist so, das ist so. Und ohne, dass diese beiden Staaten allein auch von ihrer geografischen Lage, aber natürlich von ihrer Bedeutung, von ihrem ökonomischen Gewicht her, sich zusammenraufen und gemeinsam Themen vorschlagen, funktioniert es nicht. Also ich meine, der Delors-Bericht vor 40 Jahren ist ja deshalb in Gang gekommen, weil Helmut Kohl und François Mitterrand sich da gemeinsam ins Führerhäuschen gesetzt haben. Und wir müssen uns ja schon die Frage stellen, warum Europa insgesamt so sukzessive auch schwächer wird. Und das kann man nicht, indem jeder da vor sich hinwurschtelt. Vielleicht hier wäre wirklich mal aufzurufen, dass die beiden politischen Lager in Deutschland und in Frankreich sich zusammenfinden. Bundeskanzler, Präsident kommen offensichtlich gut zueinander. Aber wir finden auch keine Alternative. Ja, ich stimme dir völlig zu. Aber wir finden ja auch keine Alternative, beispielsweise im Duo der Finanzminister. Ich glaube, der Le Maire fühlt sich da auch nicht angemessen wahrgenommen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, Lindner hat ja bis heute kein Verhältnis zur europäischen Politik gewonnen.
Nein, er ist ein National.
Ich meine, was die FDP, das muss man mal wirklich sehr deutlich sagen, was seine Partei zu verantworten hat, wird immer durchverhandelt, ist mal fertig und dann kommt in die FDP, sagt, machen wir aber doch nicht, sodass also dann ein Kompromiss aufgedröselt wird, was eigentlich schon konsentiert war. Man kann das im einzelnen Sinne ja alles so sehen, nur dann muss ich das anders machen, dann muss ich früher einwirken, dann muss ich klare Positionen beziehen und nicht am Ende die Notbremse ziehen. Ja. Und mein Eindruck ist wirklich, wenn man hier so in Brüssel rumfragt, das ist ja so ein bisschen, was man so an Stimmung auch mitbekommt, man wundert sich schon sehr über die Deutschen. Ich meine, über die Franzosen sagt man, die sind halt, wie sie sind. Aber den Deutschen hat man, ja, das ist so, ne? Weiß man, was soll man die ändern? Ja. Ich meine, das ist ja der Französischen Revolution so oder wie immer du es sehen willst. Aber die Deutschen waren immer europaorientiert und das galt auch noch unter Scholz. Schäuble natürlich als großer Europäer, der auch hier als Figur gesehen wurde. Auf der anderen Seite stellst du fest, dass der jetzigen Regierung Bundeskanzler versucht seine Dinge, hat doch das Thema Kapitalmarktunion offensichtlich ernst aufgenommen und hat das auch getriggert und glaubt auch, dass da was passieren kann. Dann muss er aber den Franzosen dazu holen. Das kann er nicht alleine machen. Also ohne Macron wird es nicht gehen. Aber Lindner, der ja als Finanzminister immer eine zentrale Rolle in Europa hat, der ECOFIN ist ein zentrales Gremium für dieses Europa. Und dann stellst du fest, naja, also so richtig ist er hier nicht präsent. Es interessiert ihn irgendwie nicht. Und es wird nur Europa genutzt als Thema, wenn es binnenpolitisch in Deutschland Ertrag abwirft. So, und das ist natürlich keine Position für Europa. So geht's eigentlich nicht. Und deswegen muss man sehr für werben, für eine europäische Sicht auch mal aus der deutschen Politik. Und das vermisst man hier, das merkt man.
Da wollte ich eigentlich hin. Also man machen hier großes Konzept, also für Europa ist auch wichtig. Aber die tatsächliche europäische Politik wird doch maßgeblich von Deutschland und Frankreich bestimmt. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Und dort ist gegenwärtig das Handtuch zerrissen. Deswegen kann ich wirklich schöne Papiere schreiben, aber sie sind völlig irrelevant, solange das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten nicht geklärt wird. Und es ist gegenwärtig nicht geklärt. Und ich glaube, solange auf der gegenwärtigen Seite Herr Scholz das Zepter in der Hand hat und auf der anderen Seite Herr Macron, wird es, glaube ich, dort keine Annäherung geben, weil hier, glaube ich, im Persönlichen auch Störungen doch zu konstatieren sind. Aber diese beiden Staaten sind nun einmal die Motoren Europas und deswegen ist das Papier interessant, aber es ist irrelevant.
Naja, da würde ich nicht ganz wegschreiben. Man kann ja die Hoffnung, muss man nicht aufgeben. Aber ich würde schon sagen, dass das Persönliche schon unter Merkel gefehlt hat. Also Macron hat auch nie das Echo aus Berlin erhalten, auch unter Merkel, was er sich eigentlich erhofft hat. Auf seine Sorbonne-Rede im September 2017. Die kann man ja sehen, wie man will. Und das ist immer auch ziemlich viel Wortgeklingel. Aber sie hatte auch viele interessante Punkte. Es hat keine Antwort darauf gegeben. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, auch Merkel hat schon nicht das aufnehmen können, was da an Ball in ihr Spielfeld gerollt war. anders nochmal, als es halt Kohl und Mitterrand konnten. Ich meine, es war dann auch unter Chirac und Schröder nicht einfach, aber sie hatten
wenigstens... Aber es ging.
Und sie hatten auch gemeinsame Bierfreude oder sie hatten auch gemeinsam einen Blick auf manche Konflikte, wo es ihnen das einfacher gemacht hat.
Sie haben auch
hat.
Dann gemeinsam die Schuldenregel verwässert.
So, auch da waren sie auf einmal... Also da sind ja. auch... Da, naja gut, aber es gehört natürlich dazu, dass Politik auch Deals macht. Das muss sie. Aber ja. hier findet ja gar nichts statt. Das ist ja das Einzige.
Genau, das ist das, es. Ja.
Es findet nichts statt.
Sprachlosigkeit.
Das Einzige, was gelungen ist, aber das ist auch eher wiederum, glaube ich, nur binnenpolitisch zu erklären, dass Le Maire und Lindner dann doch für die Fiskalregelreform gemeinsam Lösung gefunden haben. Und so ist es dann auch am Ende gekommen. Das ist ja sowieso alles mehr Kosmetik am Rande des Geschehens. Mhm. Aber ich finde, hier sind wir eigentlich in der Tat in dem Kern unseres Themas, die Wettbewerbsfähigkeit Europas ist ein großes Thema, berechtigterweise. Und das wird
wenn
man
du drei nicht Wünsche frei hättest, wenn du drei Wünsche frei ja. hättest, was auf europäischer Ebene zu passieren hätte, um aus dieser Lethargie rauszukommen, was wären diese drei Wünsche?
Na, Wünsche werden ja dann realisierbar, wenn sie sozusagen den Deal in sich tragen. Und ich denke, man muss auf der einen Seite bereit sein, in Europa zu investieren, also Stichwort Investitionsunion, also Wettbewerbsfähigkeit über den Hebel für europäische Netze, für europäische Infrastrukturleistungen. Das schafft Raum für gemeinsame Lösungen und Wertschöpfung und gleichzeitig dann zu sagen, dass wir über eine europäische Verteidigungsunion, das, was ökonomisch geleistet wird, auch sicherheitspolitisch flankiert wird. Man kann in dieser Welt nicht mehr nur als ökonomischer Riese und verteidigungsunfähiger David da rumlaufen, sondern man muss im Grunde an beiden Themen arbeiten. Insofern würde ich diese beiden in den Mittelpunkt setzen und letztlich fragen, kriegen wir dann noch durch ein paar kluge Regulierungen, und da finde ich ehrlich gesagt die zum Data Act und AI Act schon interessant. Das ist nicht immer alles nur das Beste, was ich vorstellen könnte, aber es ist eine mutige Regulierung, zeigt aber, dass wir das Stichwort Binnenmarkt. Als drittes, dass wir im Binnenmarkt noch Potenziale haben. Das Kapitalmarktunion nehme ich mal als Unterkapitel oder Bankenunion für den Binnenmarkt, weil das hat uns vor auch 30 Jahren, fast über 30 Jahren, 1993, doch einen erheblichen Boost gebracht. Also an den drei Themen würde ich arbeiten.
Dem kann ich mich nur anschließen, aber Fakt ist, die Zukunft von Europa wird in Berlin und Paris geschmiedet. Und das sollte vielleicht bei den beiden Staatschefs mal wieder ins Gedächtnis kommen. Die Verantwortung für das Zusammenwachsen Europas wird letztlich in diesen beiden Hauptstädten entschieden.
Rufen wir aus Düsseldorf und Brüssel.
Wie wohl. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.